HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag.
Rebell, Revolutionär, Rockstar. 250 Jahre Beethoven.
Beethovens Fünfte. Wahrscheinlich haben Sie das gerade sofort erkannt. Diese vier Töne haben gereicht, die kennt wahrscheinlich jeder. Genauso wie das hier. Das ist die Neunte. Und dann gibt's natürlich das Stück, worüber sich wahrscheinlich jede Klavierschülerin und jeder Klavierschüler schon mal beschäftigen musste. Die Elise. Das waren jetzt einige Werke von Ludwig van Beethoven. Die sind sowas wie die ewigen Superhits der Klassik. Es heißt von Beethoven, er habe sich gewünscht, ein bleibendes musikalisches Werk für die Nachwelt zu hinterlassen. Und das ist ihm wohl auch gelungen. Er war das Genie mit den Wuschelhaaren. Der Mann, der seine letzten Sinfonien wegen fortschreitender Taubheit nur noch in seinem eigenen Kopf hören konnte. Und er gehört zu den weltweit bekanntesten Komponisten. Im kommenden Jahr feiert nicht nur seine Geburtsstadt Bonn 250 Jahre Beethoven. Der Start in das Beethoven-Jahr beginnt aber schon jetzt am 17. Dezember. Das ist nämlich der Tag seiner Taufe. Das genaue Geburtsdatum kennen wir nämlich nicht. Ein Beethoven-Kenner und Fan ist HR-Hörfunkdirektor Heinz-Dieter Sommer. HR-Infomoderatorin Dagmar Fulle hat vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, stellen Sie sich mal vor, Herr Dr. Sommer, Sie gehen auf die Straße und fragen Jugendliche, ob die Beethoven kennen. Was glauben Sie? Was für Antworten werden Sie kriegen?
Das würde ich vielleicht gar nicht machen, sondern ich würde Ihnen versuchen, Motive von Beethoven vorzusingen. Und ich bin ziemlich sicher, wenn ich das tue, zum Beispiel das Motiv von Freude schöner Götterfunken, dass Sie sofort sagen werden, oh, das kenne ich. Und dann ist es mir eigentlich auch ziemlich egal, woher Sie das kennen. Aber es zeigt, welche universale Bedeutung Beethovens Musik hat. Der Name ist vielleicht gar nicht unbedingt jedem Jugendlichen bekannt, aber ich glaube, seine Musik kennt jeder.
Warum ist das so? Warum sind Stücke von ihm so bekannt, dass sie so ja eine Art Klassik-Gassenhauer sind? Was ist so besonders an dieser Musik?
Beethovens Musik ist so einzigartig, weil sie komponiert in einer Zeit, in der die Welt in einem unglaublichen Umbruch war. Französische Revolution, Bürgerrechte, Liberalität. Weil sie genau diese Gedanken, die für uns als Menschen so unendlich wichtig sind, weil sie diese Gedanken in Töne gefasst hat. Beethoven ist nicht voraussetzungslos. Er baut mit seiner Musik auf Musiken der Französischen Revolution. Er baut auf der Wiener Klassik auf, Haydn, Mozart. Aber er schafft es, das umzuwandeln in ein Pathos, in eine antriebsstarke, energetische Musik, die uns auch heute noch immer wieder mitreißt und die uns ein Gefühl gibt von dem, was in diesen Gedanken drin war, nämlich Freiheit, Individualität, Gleichheit und Gerechtigkeit. Und dafür steht seine Musik. Und deswegen ist sie immer, übrigens auch über die Grenzen Europas hinweg, so rezipiert worden.
Trotzdem ist das eine deutsche Musik?
Nein, das hat mit Nationalitäten überhaupt gar nichts zu tun, weil auch der Nationenbegriff ja damals noch gar keine Rolle in dem Sinne gespielt hat, wie wir das heute kennen. Nein, das hat mit Deutsch, Französisch oder was weiß ich überhaupt nichts zu tun. Nein, es ist die Musik des Aufbruchs, es ist die Musik der Aufklärung, es ist die Musik der Befreiung und die Musik der Freiheit.
Beethoven war nie verheiratet, aber es gibt eine lange Liste von Frauen, mit denen er zu tun hatte. Er soll humorvoll gewesen sein, finanziell oft klamm und das heißt auch von ihm, er sei griesgrämig und cholerisch gewesen. Wie stellen Sie sich den Menschen Ludwig van Beethoven vor?
Ich stelle mir den Menschen Ludwig van Beethoven zunächst einmal nicht so vor, wie er in vielen Romanen, in vielen Filmen und so weiter dargestellt wird, wo auch in den Porträts der eine oder andere Aspekt seines Wesens vielleicht überbetont wird. In einer Zeit, in der man eigentlich noch Perücken trug, trug er sein Haar offen und es war wild. Das wird dann gerne so als Ungestüm und Freiheitsdrang interpretiert. Nein, so stelle ich ihn mir gar nicht vor. Ich stelle mir ihn vor als einen Menschen, der, und das ist in seinen Briefen und insbesondere in dem berühmten Heiligstädter Testament, großartig niedergeschrieben, als ein Mensch, der sehr daran gelitten hat, dass er aufgrund seiner Taubheit nicht mehr mit seiner Umwelt so kommunizieren konnte, auch teilweise seine eigene Musik nicht mehr hören konnte, sondern nur in seinem Inneren gehört hat, der daran sehr gelitten hat, der wahrscheinlich ein sehr freundlicher und den Menschen sehr zugewandter Mensch gewesen ist, aber der sich durch seine Taubheit ausgeschlossen gefühlt hat und der ein Stück von dieser Verzweiflung darüber auch in seine Musik gelegt hat. Und deswegen spricht seine Musik auch immer wieder Menschen an, die selber ein schweres Schicksal haben. Also das ist vielleicht das zutiefst Menschliche an ihm. Und insofern ist mein Beethoven-Bild das eines Menschen, der versucht, sich mit seinem schweren Schicksal auseinanderzusetzen, es zu überwinden auf seine Art und Weise. Und was die vielen angeblichen Geschichten mit Frauen angeht, die berühmte unsterbliche Geliebte, nach der die Forscher immer noch suchen, mein Gott, für seine Musik ist es nicht entscheidend gewesen. Es sollte uns nicht zu sehr interessieren.
Es gibt eine neue Biografie über ihn, die heißt Der empfindsame Titan. Passt das?
Das ist ein Titel, der sehr wirkungsvoll ist, aber nicht falsch.
Und wie finden Sie das, dass eine künstliche Intelligenz jetzt die 10. Sinfonie fertig komponiert hat?
Ach, wissen Sie, das sind so Dinge, es gibt es bei Mozart, es gibt es bei Bach, künstliche Intelligenz, die plötzlich genauso komponiert wie Mozart oder Bach. Das finde ich ganz großartig, aber es beeindruckt mich nicht sonderlich, weil das sagt überhaupt nichts über deren Musik aus, also über Bach und Mozart, und es sagt auch überhaupt nichts über die Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz aus. Mich würde es beeindrucken, wenn eine künstliche Intelligenz so programmiert wird, dass sie wie Beethoven komponieren soll und spielt dann aber plötzlich Musik oder komponiert Musik wie die von den Beatles oder Bob Marley. Das würde mich beeindrucken, weil das ist das Überwinden der Grenzen, das Überwinden und etwas Neues schaffen. Das ist Kunst, nicht das Wiederholen.
4 Jahre hat die Berliner Autorin Christina Eichel geforscht. Sie präsentiert jetzt ein neues Bild von Ludwig van Beethoven. Keines, auf dem der Meister zu sehen ist, sondern sie beschreibt, wie sich sein Leben in seiner Musik widerspiegelt. Beethoven rebellierte gegen den Vater, sprengte die Konventionen, kannte die richtigen Mäzene und liebte die falschen Frauen. So beschreibt die Musikwissenschaftlerin den Komponisten in ihrer Beethoven-Biografie Der empfindsame Titan. Die ist zum 250. Geburtstag von Beethoven gerade erschienen.
Christina Eichel ersetzt das Monument durch den Menschen Beethoven. Beethoven, ein tief unglückliches Kind, hat früh begonnen zu fantasieren. Heute nennen wir das Improvisieren.
Ohne Regeln, sehr impulsiv. Starke Kontraste, donnernde Läufe, donnernde Akkorde, dann wieder ganz, ganz leise, zarte Passagen. Und das ist auch zunehmend in seine Kompositionen eingeflossen, dieses Regellose, was ja auch zur Genieästhetik passte, die damals aufkam.
Beethoven litt an den Konventionen seiner Zeit, als Musiker bei Hofe zum Gesinde zu gehören. Sein Mäzen, Fürst Lichnowsky, bat ihn einmal für die Gäste des Adels in seinem Schloss zu spielen. Beethoven weigerte sich. Der erzürnte Fürst begann ihn zu verprügeln. Beethoven floh in sein Zimmer, der Fürst brach die Tür auf, Beethoven hielt bereits ein Stuhlbein in der Hand, um zuzuschlagen, ein Gast warf sich dazwischen. Christine Eichel beschreibt diese Szene so lebendig, als sei sie dabei gewesen. Nichts davon ist erfunden.
Ich habe ungefähr 5 Augenzeugenberichte gefunden in den alten Quellen aus zeitgenössischen Berichten und habe wie ein Profiler diese Geschichte dann zusammengesetzt, um einen Eindruck zu haben und die Wahrheit herauszufinden. Und das eigentlich Interessante daran ist, Beethoven ist im Herzen längst Citoyen, aber er fühlt sich behandelt wie ein Leibeigener. Und das ist natürlich eine ambivalente Rolle. Er verurteilt den Adel. Er hat auch dem Lichnowsky hinterher geschrieben, was Sie sind, Fürst, sind Sie durch Zufall und Geburt. Was ich bin, bin ich durch meine eigene Leistung. Fürsten wird es noch Tausende geben. Ein Beethoven gibt es nur einmal.
Beethovens Selbstvertrauen war hart erarbeitet. Seine Mutter überließ ihn komplett den Mägden, die das Kleinkind einfach auf die Straße setzten. Sein Vater in ständiger Geldnot setzte dagegen Hoffnung in ihn.
Auch um seine eigene Zukunft zu sichern, auch finanziell, hat er seinen ältesten Sohn Ludwig gedrillt. Er wollte ihn zum Wunderkind dressieren. Deshalb musste Ludwig schon mit 4 Jahren auf einem kleinen Schemel stehen und Klavier spielen. Ein Feuilletonist im Kölner Anzeiger hat geschrieben, der kleine Beethoven steht am Klavier, spielt und weint. Also das waren auch den Zeitgenossen Erwähnungen wert, dass dieses Kind schwer misshandelt und ausgebeutet wurde.
Beethoven war ein unbehauster Mensch. 70 Mal ist er umgezogen. Vollkommen egal war ihm sein äußeres Erscheinungsbild.
Der Czerny, vielen bekannt als Komponist, auch von Klavieretüden, als der seinen Lehrer Beethoven zum ersten Mal sah, hat er gedacht, er sieht Robinson Crusoe vor sich. Also in einem zotteligen grauen Mantel, das Haar verfilzt, mit wirrem Blick, in einer völlig verwahrlosten Wohnung, der ungeleerte Nachttopf unterm Flügel, die Essensreste vom letzten Abend stehen rum, es gibt keinen Schrank, die Klamotten liegen über den Rohrsesseln. Also man kann sich es gar nicht schmutzig und verwahrlost genug vorstellen, sowohl was Beethoven betrifft, als auch seine Wohnung.
Christine Eichels Biografie ist ein Meisterwerk, weil die Autorin ihr fundiertes Wissen als Musikwissenschaftlerin kombiniert mit einer fulminanten Lust am Erzählen.
Wer war der Mann mit dem wirren Haarschopf? Die Berliner Autorin Christiane Eichel hat darüber geforscht und ein Buch geschrieben. hr-info-Kulturreporterin Maria Ossowski hat mit der Autorin gesprochen.
Damit er auch heute noch die Menschen erreicht, 250 Jahre nach seiner Geburt, hat sich eine Beethoven-Jubiläumsgesellschaft gegründet. Und die beginnt schon jetzt mit Aktionen im Vorfeld des Beethoven-Jahrs. Beethoven bei uns. Hauskonzerte. Umsonst. Ganz privat auch in Hessen. Morgen und übermorgen.
David und Patrick, zwei Schüler des Frankfurter Goethe-Gymnasiums, üben schon wie wild. Denn sie werden Werke von Beethoven vierhändig präsentieren. Und zwar im Wohnzimmer von Annette Evans. Sie hat von der Aktion Beethoven bei uns aus der Zeitung erfahren und war sofort davon begeistert, weil sie in ihrer Kindheit mit den Hauskonzerten ihrer Oma aufgewachsen war.
Es kamen immer die Herren dann zu Besuch und meine Oma spielte mit Geige und Cello Begleitung. Der Lieblingskomponist meiner Omi war Beethoven. Und es hat mich so berührt sofort, als ich diesen Artikel gesehen habe, dass ich sofort Frau Kurt angerufen habe, die Koordinatorin von Hessen, dass ich sehr, sehr gerne dabei sein würde.
Und Johanna Kurt ist begeistert, dass die Idee, Musik von Beethoven in die Wohnzimmer zu bringen, so gut ankommt.
Wir haben jetzt fast 800 Veranstaltungen an dem Wochenende vom 14. und 15.12. Ich habe jetzt hier in Hessen die ganzen Konzerte initiiert. In Hessen sind wir an die 40 und wir freuen uns sehr auf das Beethoven-Wochenende.
Die Organisation der Konzerte war aufwendig. Denn es gab erstmal viel mehr Gastgeber als Musiker. Und dann musste Johanna Kurt auch vor Ort entscheiden, wie viele Gäste überhaupt in die Wohnzimmer passen.
Also ich durfte mir alle Wohnzimmer anschauen. Es ist natürlich toll, da in die privaten Häuser reinzugehen und mir die tollen Instrumente anzuschauen. Viele haben Flügel stehen oder auch einfach ein ganz klassisches Klavier. Aber wirklich bei jedem war das so eine ganz tolle, warme Atmosphäre. Das ist ja das Tolle an Wohnzimmerkonzerten.
Gastgeberin Annette Evans zum Beispiel will für das Konzert in ihrem Wohnzimmer etwas umräumen.
Ja, der Flügel bleibt dort stehen und ein paar Sachen müssen raus, aber ja, 23 Leute können sich anmelden.
Ihre Gäste sollen sich vor allem wohlfühlen. Deshalb gibt es bei ihr Sekt, Selters und Weihnachtsgebäck. Und musikalisch eine Mischung aus Laien und Profimusikern. Allein in Frankfurt wird es 20 verschiedene Hauskonzerte geben. Viele in der klassischen Tradition, aber mit zum Teil ungewöhnlichen Instrumenten. Und auch die Mischung aus jungen und etablierten Künstlern ist gewollt. Denn diese Vorabveranstaltung zu Beethovens 250. Geburtstag im nächsten Jahr soll bewusst bunt, vielfältig und heimelig sein, betont Johanna Kurt.
Gerade bei diesem Projekt wollten wir eben, dass Beethoven in die Häuser reinkommt, dass es wirklich was Privates ist, dass jeder mitmachen kann. Weil wir glauben, dass nächstes Jahr Beethoven einen Schwerpunkt haben wird bei vielen großen Orchestern, eben auch in den Opernhäusern mit Fidelio. Und wir wollen auch die Möglichkeit geben, dass private Haushalte da mitmachen konnten bei diesem tollen Jubiläumsjahr.
Und wenn Sie dabei sein wollen, Beethoven bei uns, Yvonne Koch hat es uns vorgestellt, es gibt noch Restkarten, beethovenbeiuns.de, da werden Sie sie bekommen.
HR Info, das war das Thema heute Nachmittag.
Rebell, Revolutionär, Rockstar, 250 Jahre Beethoven.
Klingt irgendwie aktuell, ist er das heute noch? Über diese Frage habe ich mit dem Musikjournalisten Gregor Pramel gesprochen. Er hat Musiker um musikalische Statements zum Jubiläum gebeten, die am Sonntagabend um 18 Uhr im Frankfurter Musanturm präsentiert werden. Herr Pramel, Sie sagen, man muss sich auch heute mit Beethoven beschäftigen. War er denn schon damals ein wirklich moderner Mensch?
Ich glaube, dass Beethoven in seiner Art, Musik zu komponieren, vor allen Dingen in den späten Jahren weit über seine Zeit hinausgeguckt hat. Er selber ist großer klassischer Komponist gewesen. Es ist jemand, der spät quasi fast schon Jazzmusik komponiert hat. Es gibt Klaviersonaten, in denen man das anklingen lässt, in der Rhythmik, in der Art zu schreiben. Und er ist ein wahnsinnig vielseitiger Mensch gewesen, ein unglaublicher Klaviervirtuose und daneben ein genialer Komponist.
Welche Verbindung hast du zu Beethoven?
Ich selber habe als erstes Instrument Klavier gespielt und habe einen Vater gehabt, der mir ganz früh Karl-Heinz Böhm geschenkt hat, wie entdecken Komponisten, das waren noch Kassetten. Und so bin ich ganz früh mit dem jungen Beethoven in Berührung gekommen, habe dann später am Klavier meine Versuche gemacht, aber war am glücklichsten, wenn ich Beethoven spielen konnte und bin später beim Jazz, bei der Klassik, bei was auch immer Musik gelandet, aber Beethoven war immer gern mit dabei.
Du hast ein Beethoven-Projekt gestartet, hast Frankfurter Musiker um musikalische Statements zu Beethoven gebeten. Was hast du dabei erlebt? Was ist bei rausgekommen?
Ich muss sagen, dass ich selbst noch überrascht bin, was am Sonntag passiert. Ich habe 6 Gäste eingeladen aus meiner Reihe The Local Listener, die jeden Monat einmal am Sonntag im Musanturm stattfindet, und habe diese Gäste wieder eingeladen und habe diesmal gesagt, bitte beschäftigt euch jeder mit einem Werk von Beethoven eurer Wahl. Ich habe einen klassischen Pianisten dabei, Leonhard Dering, der als einziger eine wirkliche Klaviersonate, die Opus 111, seine letzte von Beethoven, spielen wird. Alle anderen bearbeiten Sachen, Symphonien, einzelne Werke. Ist total spannend, was da passieren wird. Manches habe ich in Andeutungen schon gehört. Manches weiß ich auch jetzt schon, wird zu Techno ausarten. Bei den OOOs zum Beispiel, die Mondscheinsonate spielen werden. Ich bin total gespannt, was mich da selber auf dem Sonntag auf der Bühne erwarten wird.
Du sagst, Beethoven ist aktuell, denken wir mal nicht ans Jubiläum. Was macht ihn denn so aktuell heute?
Ich habe das Gefühl, dass die Neoklassiker, die es heute gibt, Max Richter oder auch Olavur Arnalds, Musiker sind, die alle ihren Beethoven gehört haben müssen, wenn ich ihnen zuhöre, wenn sie heute Musik machen. Weil Beethoven ist ein Musiker, der sowohl die Schnelligkeit geliebt hat, aber auch wenn er langsam gespielt hat, was heute in der Neoklassik eine große Bedeutung hat, sich sehr viel Zeit zu lassen, ein unglaubliches Gefühl für Melodie hatte. Und was ist heute wichtiger als Melodie?
Und ja, da war doch was, was nicht fertig wurde. Manches wird nicht fertig, weil falsch geplant wird, wie zum Beispiel der Berliner Flughafen. Manches wird nicht fertig, weil, wenn was fertig ist, gibt's auch nichts mehr zu tun. Also lieber alles unfertig lassen. Manches wird aber auch nicht fertig, weil das Schicksal es so wollte. Am berühmtesten Beethovens Unvollendete, die 10. Sinfonie, die jetzt posthum zu Ende komponiert werden soll, mit künstlicher Intelligenz, ein Projekt der Telekom. Und einige Takte sind schon fertig, weiß Henning Hubert.
Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, Tim Höttges, geht das Wagnis ein, künstliche Intelligenz einsetzen zu lassen, ausgerechnet bei Beethovens Unvollendeter 10. Sinfonie. Genau 1 Minute und 45 Sekunden sind bereits fertig vom Projekt. Jedenfalls so weit, dass der Auftraggeber Telekom 5 Musiker die Musik vorspielen ließ, deren Cloud-Computer-Netzwerk auf der Grundlage von Skizzen Beethovens entwickelt hat. Schon nach 12 Sekunden hört man keinen Original-Beethoven mehr, sondern vertraut ab da der Lernfähigkeit des Algorithmus. Projektmitentwickler Matthias Röder vom Salzburger Karajan-Institut sagt, die Uraufführung von Beethovens 10. Sinfonie am 28. April kommenden Jahres mit dem Bonner Beethoven-Orchester werde stattfinden können.
Nee, Plan B brauchen wir nicht. Das System ist unheimlich kreativ, sind sehr zuversichtlich.
Also kein Komponist im Hintergrund, der regulierend eingreifen könnte? Immerhin ist ja beim Projekt auch der US-amerikanische Pianist und Musikwissenschaftler Robert Levin dabei. Der hat schon Mozarts Requiem komplettiert. Laut Röder machen die Hauptarbeit stattdessen die Kollegen Computer.
Das ist ein System, das in der Cloud läuft und das ist ein künstliches neuronales Netzwerk. Sie können so ein System skalieren, minimal fahren, maximal fahren. Das kommt ein bisschen drauf an, was die Anforderungen in dem Moment sind.
Ein Problem ist die Notenbasis. Längst nicht alles an Kompositionen ist bereits so digitalisiert, dass Rechner damit was anfangen können. Ob die wenigen Notenzeilen zur 10. aus dem Bonner Beethovenhaus reichen?
Wir arbeiten mit all den Skizzen, die Beethoven aufgeschrieben hat und konzentrieren uns darauf, wirklich authentisches Material zu verwenden und nicht jetzt irgendwas aus dem Hut zu zaubern, was nicht wissenschaftlich wäre. Insofern, wir glauben, dass wir so zwei Sätze hinbekommen. Circa 25 Minuten.
Der Erwartungsdruck, der auf den Computerexperten und Musikentwicklern lastet, ist enorm. Erste Reaktionen zeigen das. Telekom-Chef Tim Höttges gibt das Geld für das Projekt, letztlich um Vorbehalte zum künftig stärkeren Zusammengehen von Mensch und Maschine abzubauen.
Ich bin mal gespannt, wie der Computer weiterarbeitet. Da haben wir noch was zu tun, glaube ich. Also.
Zugehört hat auch Nike Wagner, Urenkelin des Komponisten Richard Wagner und Chefin des Bonner Klassikfestivals Beethovenfest. Waren die ersten 105 Sekunden für Sie schon Beethoven?
Nein, aber vielleicht kommt ja noch ein bisschen Beethoven. Es kann ja meiner Ansicht nach nur Konvention herauskommen. Aber das ist der springende Punkt zwischen Mensch und Maschine, nehme ich an. Ab wann werden die Algorithmen schöpferisch? Wissen wir nicht. Wir warten drauf.
Die Uraufführung dieser 10., das ist seit heute offiziell, wird das Bonner Beethoven-Orchester übernehmen unter seinem Dirigenten Dirk Kaftan. Auf Nummer sicher geht die Telekom bei weiteren Konzerten, die der Konzern im Beethoven-Jubiläumsjahr finanziert. Mit dem Star-Pianisten Lang Lang oder dem Saxophonisten Jan Garbarek zum Beispiel. Außerdem kommt für die Pop-Fans Sänger und Entertainer Robbie Williams nach Bonn. Er wird am 18. Mai kommenden Jahres auf der Hofgartenwiese auftreten. Der Vorverkauf beginnt schon diesen Montag.
Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.